Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ich weiß nicht, wo Sie einkaufen. Ich war glattweg mal beim Kaufland. In Augsburg viele Leute an der Kasse, da hat man dann Zeit, ein bisschen in diesen Einkaufswagen nachzuschauen. Rausnehmen darf man ja nichts, aber vor mir war da ein Einkaufswagen. Und Sie ahnen, was da drin war vor 2 Tagen, ein riesengroßer Kürbis. Man kann sich jetzt vorstellen, was man mit dem Kürbis hätte tun können. Man kann damit Kürbiscremesuppe machen, man kann ihn einwecken, den Kürbis, wem es schmeckt. Man kann Kürbisschnitzel machen. Aber ich glaube, all das wurde mit dem Kürbis wahrscheinlich nicht gemacht, sondern ich glaube fast, dass man diesen Kürbis genommen hat, ihn dann fein säuberlich ausgehöhlt hat, ihn dann noch ausgeschnitzt hat und wahrscheinlich zum Schluss noch eine Kerze hineingestellt, damit er schön strahlt. Liebe Brüder und Schwestern, für mich ist so dieses Halloween mit diesem hohlen, ausgeschnitzten Kürbis und der Kerze drin tatsächlich ein Offenbarungseid. Denn ich glaube, dieser hohle Kürbis ist wirklich hohl. Nicht nur die Frucht, sondern auch der Kult. Denn eigentlich war ja dieser All Hallows Eve, von dem Halloween kommt, eigentlich der Vorabend zu dem, was wir heute feiern, Allerheiligen. Und wenn wir einmal dieses Allerheiligen auf uns wirken lassen, dann merken wir, heute feiern wir keine hohle Sache, sondern wir feiern die Fülle an sich. Wir feiern heute wirklich den Himmel über der Erde und wir feiern auch, dass es eine Erde gibt, auf der sich zu stehen und für die sich einzusetzen wirklich lohnt. Nicht zuletzt ist das ja auch der Grund, warum wir anschließend an die Gräber derjenigen gehen, die ein Stück weit uns geholfen haben, auf dieser Erde zu leben. Also es geht heute nicht um irgendeine hohle Angelegenheit, sondern um die ganze Fülle unseres Glaubens, unserer Berufung. Und auch darum geht es, was wir gerade gesungen haben, dass wir das Angebot der Freundschaft mit Jesus annehmen, was die Heiligen vorher und für uns auch getan haben. Diese Freundschaft mit Jesus leben, damit wir am Ende eben nicht irgendwo beerdigt werden, sondern ein Überleben erlangen, das wir Himmel nennen. Das steckt alles drin in diesem Allerheiligen und aller Seelen Geheimnis und damit eine ganze Menge. Wir wollen uns jetzt bereiten für diese Feier und darum bitten, dass wir einen Glauben haben, der uns wirklich innerlich erfüllt.
Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Brüder, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie er heilig geworden ist. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und er lehrte sie. Er sagte, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir ehrlich sind, zurückgekommen ist tatsächlich noch niemand. Also wie es da drüben ausschaut oder wie es da droben ausschaut, who knows, wer weiß das. Natürlich sind die Menschen neugierig. Und was der Neugierde ein wenig zu Hilfe kommt, das sind so etwas wie Nahtoderfahrungen. Menschen, die so nahe dran am Sterben gewesen sind, kommen zurück und berichten. Aber auch Nahtoderfahrungen sind, das sagt schon der Name, Erfahrungen nah am Tod dran. Aber die Schwelle des Todes hat noch keiner überschritten, von dem wir wüssten, dass er zurückgekommen ist. Sehen wir mal von Lazarus und einigen wenigen, die Jesus zurückgeholt hat, ab. Also wenn man nicht über diese Schwelle des Todes treten kann, um Erfahrungen zu sammeln, was bringt uns dann dem Sterben näher? Und ich glaube, Brüder und Schwestern, dem Sterben bringen uns die am besten näher, die sterben. Die Sterbenden bringen uns dem Sterben näher. Und wenn sie schon einmal bei einem Sterbenden mit dabei gewesen sein durften, dann haben sie wahrscheinlich alle eine ganze Menge erfahren, wie das so ist mit dem Sterben. Denn Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten, gehen ja nicht so einfach, sondern man bereitet sich darauf vor, man macht sich auf den Weg, man macht sich startklar. Und wenn ich so an die Begegnungen mit Sterbenden zurückdenken darf, für die ich dankbar bin und dankbar bleibe, dann sind da schon so Erfahrungen, dass Menschen aufbrechen, dass sie mit ihren Blicken woanders hinüberschauen, dass sie schon mit ihren Händen ausgreifen, ja, dass sie aus diesem Bett heraus wollen, aus dieser Welt heraus. Bettflucht nennt man das, diese Unruhe des Aufbruchs. Ja, und diese Menschen berichten dann auch, wen sie gesehen haben. Sie nennen Namen von Menschen, die längst diesen entscheidenden Schritt weiter sind. So als ob sie die holen wollten, damit sie sie holen, endlich in diese andere Welt. Liebe Brüder und Schwestern, und dann, wenn der Tod eintritt, übrigens ein schönes Wort, dass der Tod eintritt in einen Raum, dann werden Sie merken, dass Friede einkehrt. So oft ich beim Sterben dabei sein durfte und der Tod eingetreten ist, ist mit ihm auch Frieden eingekehrt. Und wenn man dann die Menschen noch einmal so anschaut, die in diesem Augenblick ein letztes Mal ein- und ausgeatmet und die Augen, wie man so vorlaut sagt, für immer geschlossen haben, wobei uns dann ja erst die Augen aufgehen, dann merkt man auch oft diesen tiefen, erlösenden Frieden und nicht selten auch ein Lächeln im Gesicht. Da hat es einer geschafft, was wir ja alle noch einmal fertig bringen müssen. Zurück kommt dann wirklich niemand mehr. Und wir können schon fragen, warum eigentlich? Aber die Antwort ist ja wohl klar. Wer diesen Weg zurückgelegt hat, wer da drüben angekommen ist, warum soll der zurück sollen? Und vor allem, warum soll der zurück wollen? Ich glaube ganz einfach, dass niemand mehr in diese Welt, die wir doch alle kennen, die ganz schön ist, aber auch ihre Macken hat, warum da einer wieder zurückkommen wollen soll. Nein, sie bleiben. Aber, und das ist auch eine ganz tiefe Erfahrung, die Sie vielleicht als Trauernde schon machen durften, so manche melden sich schon zurück. Da kommen plötzlich Begegnungen zustande dieser anderen Art. Ein Wort des Mutes oder einfach diese Botschaft, du, ich bin jetzt da drüben gut angekommen. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht glauben Sie jetzt, dass wir mehr Vorsicht walten lassen sollten, aber ich glaube das nicht. Denn eines glauben wir doch alle, hoffentlich, dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dieses Leben nenne ich gerne ein Überleben nach dem Tod. Freilich, so einfach geht man nicht. Und wir dürfen den Tod nie kleinreden. Ich hoffe, wir alle haben eine heilige Ehrfurcht vor Sterben und Tod. Das hat dieses einmalige Erlebnis verdient, dass wir eine Ehrfurcht davor haben und dass wir aufmerksam und hoffentlich auch gut vorbereitet einmal diesen Augenblick für uns erleben werden. Und ich glaube, dass man sich auf diesen Augenblick, der einer der entscheidendsten, ja vielleicht der entscheidendste Augenblick unseres Lebens ist, gut vorbereiten müssen. Früher hat man das noch intensiver getan als heute. Wenn ich so die Älteren unter uns anschaue, die wissen wahrscheinlich noch, was ein Sterbekreuz ist. Das hat man manchmal mit der Aussteuer mitbekommen. Und nicht selten hing dieses Sterbekreuz, vielleicht hängt es bei Ihnen noch, neben dem Bett. Manche legen es auch unter das Kissen. Dieses Sterbekreuz kriegt der Mensch dann mit, wenn er seine Hände losgelassen, sie dann von anderen gefaltet werden und dann dieses Sterbekreuz hineingesteckt wird. Das sollst du mitnehmen. Oder, liebe Brüder und Schwestern, was hat man früher auch ganz bewusst um eine gute Sterbestunde gebetet? Ja, es gibt sogar Gut-Tod-Bruderschaften. Da haben sich Menschen im Gebet verbrüdert, in diesem Anliegen, dass sie am Ende in dieser Stunde, die da kommen wird, einmal eine gute Stunde erleben werden. Und das Sterben war früher auch einfacher. Vielleicht, weil das Leben auch nicht so kompliziert gewesen ist. Aber wie dem auch sei, ich glaube, und das sei uns heute in Allerheiligen schon für morgen aller Seelen gesagt, wir können nicht früh genug damit anfangen, uns auf den Tod vorzubereiten. Viele Menschen machen das nicht, weil sie glauben, dass dadurch die Angst vor dem Tod wächst. Aber diese Befürchtung ist völlig falsch. Menschen, die sich im Leben schon auf den Tod vorbereiten, haben am Ende nicht mehr, sondern weniger Angst. Sie sind eben besser vorbereitet. Und auch das sei gesagt, liebe Brüder und Schwestern, wer schon einmal eine Todesdiagnose bekommen hat und wusste, dass er vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, hat plötzlich begonnen, intensiver zu leben, bewusster und aufmerksamer. Und um eine Todesdiagnose zu bekommen, müssen wir nicht zum Arzt gehen. Unsere Todesdiagnose wurde mit unserer Geburtsurkunde bereits ausgestellt. Nur, dass wir das nicht wahrhaben wollen. Warum? Eigentlich müssten wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube, dass wir uns, wenn wir uns rechtzeitig damit beschäftigen, weniger Angst vor dem Sterben haben werden am Ende und vor allem, dass wir jetzt schon unter Umständen bewusster, aufmerksamer und dankbarer leben. Und dann kommt dieser Augenblick, Brüder und Schwestern, und ich glaube, noch einmal gesagt, es dürfte wohl der entscheidendste Augenblick unseres Lebens sein. Wir schließen ja nicht nur die Augen, uns gehen die Augen dann erst wirklich auf. Und ich glaube auch, dass der Satz von Hans Carossa, der Schriftsteller und Arzt gewesen ist, eine tiefe Weisheit atmet. Hans Carossa hat gesagt, was einer ist, was einer war, beim Scheiden wird es offenbar. Wir hören sie nicht, wenn Gottes Stimme summt. Wir schaudern erst, wenn sie verstummt. So weit sollte es gar nicht kommen. Und dann frage ich mich schon, ob wir uns schon mal Gedanken gemacht haben, ja, was ist eigentlich, wenn ich einmal soll scheiden? Wie will ich eigentlich scheiden aus dieser Welt? Wie will ich gehen? Was will ich dalassen? Welches Vermächtnis? Welche letzten Worte? Ich möchte zum Schluss Ihnen noch einige Worte sagen. Keine Worte von mir, sondern Worte von anderen. Und nicht irgendwelche Worte, sondern, und jetzt kommt's, es sind allesamt die letzten Worte von Menschen. Ich habe bloß einmal einige herausgenommen, die die meisten von Ihnen kennen, weil es Berühmtheiten waren. Und diese Berühmtheiten sind auch irgendwann gestorben. Und auch die Berühmtheiten mussten einmal letzte Worte sprechen, um dann für immer zu schweigen. Das muss man nicht kommentieren. Es sind die letzten Worte eines Karl des Großen. Karl der Große mit den letzten Worten: In die Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Winston Churchill, dieser Vollblutpolitiker, der alles erlebt hat, klingt am Ende fast lebensmüde. Alles langweilt mich. Beethoven, der Lebensfreund, hatte eine Weinlieferung bestellt, die er nicht mehr erlebt hat. Er konnte den Wein nicht mehr kosten. Das waren dann auch seine letzten Worte des Bedauerns. Schade, schade, zu spät. Eigentlich auch ein schönes Wort. Da hat einer offenbar den Tod gar nicht so ernst genommen. Steve Jobs, der Apple-Gründer, 2011 mit 55 Jahren gestorben. Was glauben Sie, was der gesagt hat? Zuletzt, am Schluss, für immer. Oh wow, oh wow, oh wow. Der muss ganz schön gestaunt haben. Und der Philosoph Paul Sartre, der kein Hehl daraus gemacht hat, dass er nichts glaubt, seine letzten Worte, und es sind drei: Ich bin gescheitert. Charles Darwin, Begründer der Evolutionstheorie, der übrigens sehr fromm war: Ich habe nicht die geringste Angst vor dem Sterben. Otto von Bismarck, in einer sehnsuchtsvollen Liebe auf ein Wiedersehen: Gib, dass ich meine Johanna wiedersehe. Hans Scholl, dieser Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, vor dem Beil, das dann fallen würde: Es lebe die Freiheit. Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls hingerichtet am 9. April 1945: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Und der Jesuitenpater Alfred Delp vor seiner Hinrichtung sagte zum Gefängnispfarrer: In wenigen Minuten werde ich mehr wissen als Sie. Wissen Sie, das sind letzte Worte, die wirklich gesprochen worden sind. Keine Predigt vom Pfarrer. Das war im Angesicht des Henkers vor dem Fallbeil. Und Johannes Paul II., den wir alle noch miterleben durften, die meisten von uns, mit seinem Parkinson, mit seiner Schwachheit, mit der letzten Kraft hat er gesagt: Lasst mich in das Haus des Vaters gehen. Und Jesus? Kennen Sie die letzten Worte Jesu? Es ist vollbracht. Liebe Brüder und Schwestern, Sie merken plötzlich, da steckt eine ganz tiefe Botschaft der Wahrhaftigkeit drin. Man macht in den letzten Worten im Angesicht des Todes nichts mehr, was keinen Sinn hätte. Man konzentriert sich, ist aufmerksam und fasst alles nochmal irgendwie ganz wesentlich zusammen. Wir haben vorgestern einen Trauerabend gehabt in Biberbach mit Menschen, die auf der Trauer sind, unterwegs. Menschen, die auf der Trauer unterwegs sind, sind ja suchende Menschen. Wer sucht, der findet. Man sucht den Menschen, man versucht ihn zu finden. Und ein letztes Wort möchte ich nicht von einer Berühmtheit anführen, sondern von einem echten Biberbacher. Der war lang krank, man hat ihn oft gebettet, man musste ihn auch oft betten und man wusste, dass es jetzt zu Ende geht. Und als es daran ging, ein letztes Mal ihn zu betten, hat die Frau zu ihm gesagt: Wie soll ich dich denn betten? Und er hat zur Antwort gegeben: Bette mich so, dass ich dich besser sehe. Amen.